Inforadio Podcast.
Apropos Wirtschaft im Wahlkampf. Die Wirtschaftskrise beherrscht seit einem Jahr das Geschehen in Deutschland. Die Wirtschaftsleistung sank rapide, die Exporte brachen ein, zigtausende mussten in Kurzarbeit gehen, das Staatsdefizit steigt und steigt. Wie gehen die Politiker im Wahlkampf mit der Wirtschaftskrise um? Wird hinreichend über die Wirtschaft und die Krise diskutiert? Welche Rolle spielt die soziale Gerechtigkeit? Wie steht es um die Versprechen für neue Arbeitsplätze? Droht nicht in Wahrheit im Herbst eine drastische Entlassungswelle? Und wie können in dieser Situation Steuern gesenkt werden? Haben wir nicht angesichts der steigenden Staatsverschuldung mit deutlich höheren Belastungen zu rechnen? Über das alles diskutieren wir mit Birgit Felden, Professorin und Direktorin des Instituts für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Alexander Kraus, Vorsitzender vom Berliner Bund der Steuerzahler, Carsten Schulze, Geschäftsführer von Haroreisen und Richard Stöß, Professor und Parteienforscher am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften an der FU Berlin. Und mein Name ist Ute Holzheim. In einer Grundsatzrede am Montagabend rechnete Obama mit der Finanzbranche ab. Der US-Präsident will eine schärfere Finanzaufsicht. Die Tage rücksichtslosen Verhaltens und unkontrollierter Exzesse dürften sich nicht wiederholen, so Obama. Solche klaren Worte, das muss ich jetzt einfach mal sagen, würde ich mir ja von den Politikern hier in Deutschland wirklich wünschen, besonders jetzt im Wahlkampf. Aber der Wahlkampf plätschert meiner Meinung nach ruhig vor sich hin. Herr Stöß, wie schätzen Sie den Wahlkampf ein? Ist der eigentlich in Anbetracht dieser Wirtschaftskrise temperamentvoll genug?
Also der Wahlkampf ist nicht temperamentvoll, das ist völlig richtig. Woran liegt das? Ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Wirtschaftskrise nicht thematisiert wird. Also wenn man sich die Reden der Spitzenpolitiker auf Wahlkampfveranstaltungen anhört, dann wird das Thema Wirtschaft, Arbeitslosigkeit deutlich thematisiert. Die Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen. Das Problem ist halt, es gibt keine Streitfragen, die man nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann. In ganz, ganz seltenen Fällen, ich nehme mal ein Beispiel, Rente mit 67, okay, da gibt es eine Partei, die sagt, wir lehnen das ab. Die meisten anderen Parteien lehnen das nicht ab. Ja, das heißt, es gibt keine Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten kann und die dann eben ganz stark polarisieren, sondern es gibt eigentlich nur graduelle Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien. Wenn wir über Mindestlohn reden, ja, eine Partei sagt 57, die andere Partei sagt 10, dass man überhaupt keinen Mindestlohn haben will. Und so sagt eigentlich nur die FDP, also die überwiegende Mehrheit der Politikerinnen und Politiker will den. Und wenn es eben nur Fragen gibt, die graduell zu beantworten sind, dann klingt das alles irgendwie ziemlich langweilig. Man hätte es am liebsten, ja, wenn sozusagen Alternativen gegenüberstehen und der eine sagt Hü und die andere sagt Hot. Dann kann man sich eine Meinung bilden und dann wird es auch irgendwie interessant. Aber das ist eben gerade in wirtschaftspolitischen Fragen nicht der Fall.
Ja, aber die Rente mit 67 löst doch nicht die Fragen der Wirtschaftskrise. Also würden doch eigentlich die Leute was ganz anderes erwarten. Nämlich zu wissen, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Heile, einigermaßen. Oder gibt es überhaupt nicht ein Zurück? Gibt es eine neue, andere soziale Marktwirtschaft?
Also Sie dürfen jetzt die 60 Millionen Wählerinnen und Wähler, die wir haben, in dieser Frage auch nicht überfordern. Also die meisten Menschen haben überhaupt keine Einsicht in Detailprobleme der Wirtschaft, sondern da spielen Images eine Rolle, Kompetenzzuweisungen eine Rolle und vor allen Dingen die subjektive Einschätzung, wie geht es eigentlich mit der Wirtschaft weiter. Ich habe mir gerade noch mal heute, weil in den letzten Tagen neue Umfragen rausgekommen sind, mir noch mal die neuesten Zahlen angeguckt. Es ist halt so, dass der Wirtschaftsoptimismus immer noch unheimlich groß ist. 60% der Befragten glauben eigentlich, dass es mit der Wirtschaft tendenziell bergauf geht. Diejenigen, die glauben, das geht abwärts, sind gerade mal 24%. Der Rest sagt, es bleibt so, wie es ist. Das heißt, wir haben erstmal in der Bevölkerung überhaupt gar keine großartige Unzufriedenheit mit der Situation. Man ist tendenziell optimistisch und hofft, dass die Politiker das schon irgendwie regeln werden. Im Detail kann da keiner die einzelnen Vorschläge beurteilen.
So nach dem Motto, alles Gute kommt von oben, das wird schon werden.
Ja, also es ist ein großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Politik und das ist ja genau das Problem. Wenn die Politik das nicht leistet, ist der Frust dann auch anschließend sehr groß.
Frau Felden, wie empfinden Sie den Wahlkampf?
Ja, auch eher etwas ruhig, würde ich mal sagen. Ich glaube aber, es steckt auch eine gewisse Strategie dahinter, dass nämlich dieses nicht zu sehr Thematisieren einer Wirtschaftskrise verbunden ist mit dem Wunsch, dass dann auch keine psychologischen Effekte einsetzen, dass man das dass halt alles noch schlimmer ist und schlimm geredet wird. Und das wirft man der Presse ja auch häufig vor, dass sie Krisen auch erst herbeireden. Und ich glaube, das findet man im Wahlkampf auch ein Stück weit wieder. Und wenn man sich da die Konzepte und Ideen der Parteien anschaut, dann hat man schon den Eindruck, dass das Ganze halt eben auch relativ dürftig dann in konkrete Konzepte mündet. Als Vertreterin eines Forschungsinstitutes, das den Mittelstand im Fokus hat, da geben die Wahlprogramme aber tatsächlich so ein bisschen Anlass zur Freude auch. Das muss man schon sagen, denn alle Parteien stellen heraus, dass der Mittelstand nicht schuld ist an der Misere. Alle Parteien stellen heraus oder suchen nach Wegen zur Unterstützung, zur Entlastung des Mittelstands. Das reicht dann vom Bürokratieabbau über Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen bis hin zur Gründungsförderung. Aber dann wird es nicht konkreter. Was mir aufgefallen ist, mit Blick auch auf die Krise, sind eigentlich zwei Dinge. Also zum einen eine hohe Einigkeit, da unterstütze ich das, was Herr Stöß gesagt hat, bei dem Thema Kontrolle über Manager. Also da sind sie alle mehr oder weniger einig darüber, dass das irgendwie die kontrolliert werden müssen und deren Vergütung auch in irgendeiner Form begrenzt werden soll. Was mir aber auch auffällt, sind deutliche Unterschiede im Hinblick auf auf Eingriffsmöglichkeiten oder Kontrollmöglichkeiten des Staates in die Wirtschaft. Das reicht von der Forderung nach einer möglichst großen Staatsbeteiligung bei allen Unternehmen über einen Reprivatisierungsrat bis hin halt eben zu einer Staatskontrolle, die mehr auf ja, persönlicher Ebene stattfinden soll. Also da haben wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Vorstellungen in den einzelnen Parteien.
Herr Schulze, vielleicht könnten Sie ganz kurz mal sagen, was für ein Unternehmen Sie führen, damit unsere Hörer eine Ahnung davon haben, was Sie machen.
Unser Unternehmen ist ein mittelständisches Omnibusunternehmen. Wir haben 80 Mitarbeiter hier in Berlin. Machen klassische touristische Omnibusverkehre, Fernlinienverkehre. Da stehen wir im Wettbewerb zum Beispiel mit der monopolistischen Deutschen Bahn, die darüber befinden darf, ob ich einen Fernlinienverkehr machen darf oder nicht. Das hindert uns zum Beispiel an der Expansion, an weiteren Investitionen oder eben auch an der Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir machen Stadtrundfahrten, Sightseeing, halt das klassische Programm eines Omnibusunternehmens.
Da haben Sie ja einen Punkt, wo Sie sagen würden, ich möchte weniger Bürokratie, ich würde gerne mehr Wettbewerb der Verkehrssysteme wollen. Werden im Wahlkampf eigentlich Themen angesprochen, die Sie als Unternehmer tatsächlich tangieren?
Ja, nur sehr verhalten. Das ist jetzt auch nicht sonderlich verwunderlich, denn die großen Parteien sind sich da natürlich ein Stück weit einig. Es gibt so ein paar heilige Kühe, die werden nicht angetastet. Da ist sicherlich, sage ich mal, unser großes deutsches Schienenverkehrsunternehmen eins davon. Aber wir können schon feststellen, dass die Politik, und da stimme ich mit Frau Felden überein, sich doch zunehmend zumindest an den Mittelstand erinnert und, sage ich mal, auch in ihren Vorstellungen ein wenig versucht, darauf Rücksicht zu nehmen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen einfach andere Rahmenbedingungen brauchen, als es Großunternehmen und international agierende Unternehmen eben haben müssen.
Sie sagen, Sie haben schon gar nichts anderes mehr erwartet.
Richtig.
Ja, das hört sich auch nicht so toll an. Nicht? Herr Kraus, die Parteien, bekennen die Farbe?
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Parteien Farbe bekennen. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass die Parteien und die Politiker die Wirtschaftskrise vielleicht mal zum Anlass nehmen würden, über grundsätzliche Probleme auch zu sprechen, die ja nicht jetzt erst mit der Wirtschaftskrise entstanden sind. Wir haben ja Fehlentwicklungen, die über Jahrzehnte sich aufgebaut haben. Unser Thema als Bund der Steuerzahler ist natürlich die ausufernde Staatsverschuldung, die jetzt natürlich nochmal ordentlich was obendrauf bekommt durch die ganzen Rettungsmaßnahmen, Konjunkturpakete und derartige Maßnahmen. Und uns als Bund der Steuerzahler würde an der Stelle natürlich auch mal interessieren, wie sieht es dann in den nächsten Jahren aus? Okay, wir haben jetzt eine Sondersituation, die steht auch vielleicht so nicht in den Lehrbüchern und da muss sich ja irgendwie gehandelt werden. Aber dennoch darf man ja nicht einfach jetzt sagen, wir lassen alle, öffnen alle Dämme und machen so weiter wie vorher, nur noch schlimmer. Also da würde ich mir wünschen von der Politik, das jetzt auch zum Anlass zu nehmen und wirklich mal Klartext zu sprechen und zu sagen, bis jetzt ist es so gelaufen und das geht nicht mehr so weiter. Wir haben riesige Positionen an Zinsen im Bundeshaushalt, im Landeshaushalt, überall in den die Kommunen sind verschuldet bis zum geht nicht mehr. Und hier muss einfach jetzt irgendwann mal umgeschwenkt werden und geguckt werden, wie kann man das in der Zukunft ändern. Und da muss man, glaube ich, auch dem Wähler mal reinen Wein einschenken und sagen, bis jetzt haben wir viel auf Pump gelebt und alles geht eben nicht mehr so. Es ist auch so, dass man jetzt nicht durch Vermeiden jeglicher Verschwendung das Problem lösen würde. Es müssen auch grundsätzliche Probleme gelöst werden.
Nun sagt ja Herr Stöß, die Leute sind ja, Sie haben ja Zahlen genannt, eigentlich relativ optimistisch, was einen dann ja auch eigentlich so erstaunt, oder?
Eigentlich gar nicht. Wenn man sich mal so den öffentlichen Diskurs anschaut und so, stellen wir ja auch fest, dass die Botschaften unheimlich widersprüchlich sind. Erst hieß es riesengroße Krise und das wird alles immer schlimmer und sowas. Und dann werden die Wachstumsraten plötzlich nach oben korrigiert und der DAX fällt auch nicht ins Unermessliche. Ich will mal ein Beispiel aus dem Inforadio sagen, was ich immer regelmäßig höre.
Ja, schön.
Vor einiger Zeit war ein Bericht, auch wenn die Abwrackprämie ausläuft und so, dann gerät das Kfz-Gewerbe und die Verkäufer von Automobilen in eine große Krise, ja. Dann ist da ein Riesenloch. 10 Tage später war ein Bericht mit einem mittelständischen Automobilhersteller in Berlin. Da haben sie den gefragt, geraten sie denn jetzt in eine Krise? Sagte, nö, das Geschäft normalisiert sich so langsam. Ja, wir haben vielleicht etwas weniger Privatkundengeschäft, aber das Geschäftsleutegeschäft, das geht jetzt wieder auf und so. Verstehen Sie, es sind ganz widersprüchliche Botschaften, die darüber kommen. Es ist sich auch für die einzelnen Leute ziemlich schwierig, sich da ein genaues Bild zu machen. Was ist eigentlich wirklich los? Ja, diese Experten, die wir da immer hören, die Wirtschaftsexperten oder sowas, ja, korrigieren sich auch ständig. Irgendwie. Also kann es uns denn wundern, wenn die Menschen dann irgendwo auch optimistisch sind und sagen, na, es ist alles doch nicht so schlimm, wie wir gedacht haben. Und der Staat pumpt jetzt da haufenweise Milliarden in die Wirtschaft rein, übernimmt Bürgschaften und ich weiß nicht was alles, ja und so. Das wird schon irgendwie gut gehen. Und im Übrigen geht es bei uns viel besser als in vielen anderen europäischen Ländern. Da lesen wir gerade von Spanien oder sowas, die mit der Krise nur gar nicht zurechtkommen. Und in anderen Ländern auch. Also es ist doch auch nicht so unrealistisch, dass die Menschen denken, das wird schon.
Hm. Frau Felden, vielleicht könnten Sie mal kurz sagen, welche unterschiedlichen Strategien die Parteien verfolgen. Wir haben ja auf der einen Seite, das kam ja auch, also im letzten Wahlkampf hat Frau Merkel ja sehr viel häufiger von der neuen sozialen Marktwirtschaft gesprochen. Ansonsten haben wir Herrn Lafontaine, der ja davon träumt, die Banken zu verstaatlichen. Also die Bandbreite ist ja eigentlich viel größer geworden. Dennoch wird da nicht richtig drüber diskutiert. Vielleicht können Sie mal kurz aufzeigen, wie Sie die Bandbreite dieser Parteien sehen.
Ja, die Bandbreite ist sicherlich umfangreich oder die Ansichten sind da, gehen da weiter auseinander als vielleicht noch vor einigen Jahren. Lassen Sie mich aber ganz kurz noch zu der Wahrnehmung der Krise in der Öffentlichkeit was sagen, weil ich das schon etwas anders sehe. Es ist sicher so, dass das im Moment gar nicht so von der Öffentlichkeit wirklich als Krise im persönlichen Umfeld wahrgenommen wird. Ich glaube aber, das wird sich noch ändern. Also ich gehe nicht d'accord mit dem Automobilhändler, den Sie da eben skizziert haben, denn ich berate auch mittelständische Unternehmen und da merken wir sehr, sehr deutlich, dass die Angst vieler, gerade auch in dieser Branche, vieler Automobilhändler vor dem, was im nächsten Jahr kommt, sehr, sehr groß ist. Die Gebrauchtwagen stehen auf Lager. Die Lagerzeiten verlängern sich von Tag zu Tag. Die werden nicht abgebaut. Das ist eine Kapitalbindung ohne Ende, die Geld kostet. Neuwagen werden im nächsten Jahr deutlich zurückgehen. Die haben ja jetzt alle schon gekauft. Das heißt also, die Umsatzentwicklung der Kfz-Branche, der Kfz-Händler im nächsten Jahr, die wird, denke ich, massiv nach unten gehen. Und insofern glaube ich schon, dass wir da eine sehr negative Entwicklung zu befürchten haben und werden sicherlich gleich auch noch auf den Arbeitsmarkt zu sprechen kommen. Ich denke, da wird es auch Bewegungen nach unten geben. Doch zu Ihrer Frage nach den Strategien der Parteien. Sie sind sicherlich vorhanden. Sie lassen sich aus den Wahlprogrammen auch herauslesen. Ich habe nur den Eindruck, sie werden zu wenig nach vorne gestellt. Bei der CDU merkt man schon, dass eine gewisse Zukunft im Blick ist, dass das Arbeit durch Innovation und Wachstum angeregt werden soll. Bei der SPD ist es stärker das Thema Gerechtigkeit, was im Fokus der Partei steht. Die SPD plädiert in fast allen Bereichen für eine Vereinfachung der Systeme, ob das im Steuerbereich ist oder bei den sozialen Themen. Bei der Linken hat man den Eindruck, mehr Staat hilft. Sie haben es eben schon angesprochen. Wenn man die Grünen betrachtet, die stellen Wachstum durch Ökologie ins Zentrum. Da sollen 1 Million Arbeitsplätze durch Entlastung der Unternehmen geschaffen werden. Wie das mit einem Mindestlohn passieren soll, das weiß ich allerdings nicht so richtig und das hat sich mir aus dem Wahlprogramm auch nicht so wirklich erschlossen.
Die Bandbreite ist ja enorm. Könnte man ja eigentlich auch wunderbar darüber diskutieren. Deshalb finde ich das eigentlich ein bisschen schade, dass diese Wirtschaftspolitik nicht so im Mittelpunkt steht. Deshalb, Herr Stöß, meine Frage an Sie, welche Rolle spielt denn eigentlich die Wirtschaftspolitik bei den Wahlentscheidungen?
wird immer gefragt natürlich in den Umfragen, was denn die wichtigsten Probleme der Menschen sind und inwieweit sie diese Probleme eben beim Wahlverhalten auch relevant sind. Arbeitslosigkeit steht nach wie vor bei 60% der Befragten an erster Stelle und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Und dann kommt an zweiter Stelle, ich habe mir auch die Zahlen aufgeschrieben, weil es gerade eine neue Umfrage ist, 19% sagen dann die Wirtschaftslage. 19% gegenüber 60 Arbeitslosigkeit. Ja, das ist das Arbeitslosenproblem, ist eins, mit dem eigentlich jede Familie und ich glaube aus allen gesellschaftlichen Schichten betroffen sind. Die kennen alle jemanden. Selbst in Akademikerfamilien ist es auch nicht mehr leicht, als Akademiker einen Job zu finden. Das ist keine sichere Bank mehr wie früher. Sowas. Also in allen gesellschaftlichen Schichten weiß man das und befürchtet, dass sozusagen Arbeitslosigkeit da sein kann. Also das ist schon das spannende Thema und deswegen ist, glaube ich, gerade die Frage und so, wer ist denn eigentlich in der Lage, wer hat die Kompetenz, Arbeitslosigkeit zu beseitigen? Und da haben wir jetzt ein Problem. Ein ganz großer Teil der Befragten sagt, keine Partei.
Arbeitsplätze, Arbeit haben, Geld verdienen, in der Gesellschaft sein. Das hat ja auch immer was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Welche Partei hat denn da die größte Kompetenz bei der sozialen Gerechtigkeit?
Da ist genau dasselbe Problem. Ursprünglich war das natürlich ein Kompetenzfeld der SPD. Ja. Der SPD ist aber durch die Linke ein Großteil dieser Kompetenzen abgenommen worden. Ja. Alle anderen Parteien wollen das ja auch. Auch die CDU, die CSU sprechen ja auch von sozialer Gerechtigkeit, begründen das nur anders. Bei den Unionsparteien eher aus der christlichen Soziallehre her, bei der SPD eher aus sozusagen so einem traditionell linken Verständnis. Das heißt, die SPD hat, wenn ich es jetzt richtig weiß, da die Nase etwas vorn, aber auf einem Niveau, wo man sagen kann, damit kann man keine Wahlen gewinnen.
Das heißt, die Linken haben so ein bisschen der SPD die Kompetenz der sozialen Gerechtigkeit gemopst, kann man das so sagen?
Das würde ich genauso sagen. Sie haben ihr den Grund, soziale Gerechtigkeit geklaut, sagen wir es ruhig so. Und was Steinmeier jetzt ja tut, ist, er bemüht sich, das wieder zurückzugewinnen. Also das muss man sagen in seinen Reden, wenn man sich das da auch im Internet anschaut. Er redet ganz, ganz viel über soziale Gerechtigkeit, was früher bei der SPD nicht der Fall war. Das muss man ganz deutlich sagen. Unter Schröder fiel das Wort soziale Gerechtigkeit so gut wie nicht.
Deshalb haben die Linken dann so zugelegt.
Das ist einer der Gründe, warum die Linken gerade sozusagen in dem Bereich, was wir immer so sagen, der kleinen Leute, also vor allen Dingen Menschen mit geringer Bildung, mit geringem Einkommen oder dann eben auch Rentner. Ja, für die beiden Gruppen und so, das sind riesengroße Gruppen in der Gesellschaft, muss man mal sehen. Allein die Rentner machen ungefähr 20%.
Genau, und sie werden immer größer. Ne?
Da eben ist ganz viel Vertrauen verloren gegangen. Teilweise bleibt das dann geht das in den Bereich der Nichtwähler. Teilweise ist das zur Linken übergegangen. Teilweise aber auch zu den Unionsparteien. Gerade ältere Leute, Rentner und so, sind wieder verstärkt zu den Unionsparteien übergewechselt.
Arbeitsplätze. Ich wollte ja erst über die Wirtschaft reden, aber ich merke, die Diskussion drängt zum Arbeitsmarkt, finde ich ja auch ganz wichtig. 60% sagen, das ist für Sie das entscheidende Argument, Ihre Stimme zu geben. Deshalb wollen wir vielleicht mal dabei bleiben, Frau Felden, Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin. Die Parteien versprechen mehr Arbeitsplätze. Die SPD, die CDU, die CSU, die Grünen, die unterscheiden sich da ja alle gar nicht. Alle versprechen sie das. Ist das eigentlich glaubwürdig? Was sagen Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin? Kann das denn sein, dass wir ab Herbst wieder mehr Arbeitsplätze bekommen? Ist es nicht vielleicht gerade andersrum, dass wir im Herbst eine große Entlassungswelle bekommen, gerade weil dieses Instrument der Kurzarbeit ja auch ausläuft, so langsam dann für einige Unternehmen?
Naja, das ist ja nicht einfach linear irgendwie wie eine Formel oder so berechenbar. Es hängt einfach an vielen, vielen Parametern, auch international zu steuernden Parametern, die wir gar nicht in der Hand haben. Also insofern, man kann es nicht irgendwie berechnen oder mathematisch vorhersehen oder in irgendeiner Form wissenschaftlich belegen. Was sicherlich auffällt, ist, dass alle Parteien sich bemühen, Lösungsansätze zu finden, beispielsweise das Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit, auch mehr Kinderbetreuung, das haben eigentlich alle in irgendeiner Form in ihren Wahlprogrammen drin. Da soll was passieren. Aber was mir ein bisschen fehlt, ist halt die Begründung dafür, wie denn diese vielen Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Es könnte auch ganz anders aussehen. Es könnte so aussehen, dass die Wirtschaftskrise dann doch auch in der Form zuschlägt, dass auch die konsumentennahen Branchen stärker betroffen sind, dass es tatsächlich Nichts, eine große Entlassungswelle.
Was auch glauben in diesem Sie Bereich. Denn?
Ich glaube persönlich, dass wir da noch eine negative Entwicklung vor uns haben. Ich glaube, dass absehbar es Entlassungen in größerem Maße zunächst mal geben wird. Und ich glaube, dass damit eine Abwärtsspirale sich in Bewegung setzen wird, weil dann nämlich der Konsum zusammenbricht und wir dann halt eben, oder zusammenbricht ist zu viel gesagt, aber sich reduzieren. Die Leute werden sparen, die werden weniger Geld ausgeben, was sie jetzt ja überhaupt noch nicht tun. Im Gegenteil, manchmal denkt man ja, also Weihnachten steht vor der Tür und es wird gekauft, wer weiß wie. Aber ich glaube, das wird sich ändern und damit, denke ich, werden wir einen Rückgang der Wirtschaftskraft haben, was auch zu mehr Arbeitslosen führt. Wie lange das andauernd und ob es denn tatsächlich wieder eine stärkere Nachfrage aus dem Ausland geben wird, die wiederum dann den Export ankurbelt und da ein Entlastungseffekt stattfindet, ich weiß es nicht.
Also Sie sagen, das böse Erwachen kommt im Herbst.
Ich erwarte es, ja. Im vierten Quartal erwarte ich es. Um den Jahreswechsel rum, denke ich, wird das nochmal sehr kritisch werden.
Da haben wir jetzt die zwei Experten gehört. Links neben mir sitzt Herr Schulze, Unternehmer. Meine Frage an Sie, Sie haben bislang keine Mitarbeiter entlassen. Können Sie das weiter durchhalten oder meinen Sie, die Krise kommt doch noch so scharf, dass Sie an Kurzarbeit denken oder vielleicht sogar an Entlassungen, was ja schrecklich
wäre? Also ich glaube, das ist, wie es sich ja auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit gezeigt hat, sehr branchenabhängig ist und von Branche zu Branche unterschiedlich ist. Wir im Dienstleistungsbereich merken es nicht so stark. Wir merken es auch, gerade bei internationalen Kunden, bei den internationalen Gruppen, die nicht mehr in diese Stadt kommen. Wir müssten jetzt die Reservierung für nächstes Jahr bekommen. Die laufen sehr, sehr spärlich ein. Da merkt man einfach eine Zurückhaltung, weil natürlich, sage ich mal, gerade so eine Reiseevents oder auch Kundenevents, das sind Dinge, da kann man halt mal sparen. Und
wie stark ist denn der Einbruch, damit man mal so eine Vorstellung hat?
Wir haben Bereiche in unserem Unternehmen, wo wir schon 10-15% Rückgänge haben. Das ist eben insbesondere im internationalen Gruppengeschäft sehr stark spürbar. Wir können das im Augenblick auffangen durch andere Bereiche, die ganz gut laufen.
Tourismus.
Städtetourismus, wir haben steigende Touristenzahlen nach wie vor im Einzeltourismus, aber wie gesagt, der Gruppentourismus, der stagniert und ist sogar rückläufig.
Also insgesamt, Sie rutschen durch die Krise so durch?
Also ich bin der Überzeugung, wir rutschen durch die Krise durch, wie viele mittelständische Kollegen eben im Dienstleistungssektor auch. Ich glaube nicht, dass da noch das böse Erwachen kommt. Wir haben am Anfang mit deutlich schlechterer Entwicklung gerechnet und können jetzt sagen, also bisher konnten wir es halten. Und ich stimme auch nicht so ganz mit Frau Felden überein, was die Prognose angeht. Ich glaube, wenn man die Konjunkturbarometer mal anguckt, wenn man mal schaut, was ist im produzierenden Gewerbe los, da kommen langsam wieder auch aus dem Ausland Aufträge rein. Und ich sehe das also nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube nicht, dass wir noch das böse Erwachen bekommen. Ich denke, dass wir letztendlich die Talsohle schon durchschritten haben und langsam aber sicher wieder nach oben gehen.
Herr Kraus, wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es eigentlich auch so Konjunkturschwankungen bei Verbänden? Ja, ne? Sicher.
Ich würde sagen, dass bei Verbänden diese Schwankungen nicht ganz so schnell stattfinden. Das liegt einfach daran, dass wir Vereine sind. Die Verbände sind in der Regel ja Vereine, die eine Satzung haben, die Kündigungsfristen vorsehen. Von daher funktioniert das nicht so auf einen Schlag. Aber
wie lang sind die bei Ihnen, die Kündigungsfristen? 5 Jahre? Dann können Sie
nein,
ja jede Krise aussitzen.
Nicht 5 Jahre, 3 Monate zum Ende des Jahres der Mitgliedschaft, also insofern haben
kann
die
das
Mitglieder
dicke Ende dann, ja noch kommen.
Das dicke Ende kann noch kommen, aber wir haben natürlich als gemeinnütziger Verein auch, sagen wir mal, das Problem, dass wir uns rechtfertigen müssen für unsere Existenz und die Mitglieder natürlich, die in die Insolvenz gehen, dann natürlich dann auch nicht mehr den Beitrag bezahlen können und Mitglieder, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, natürlich bei Zuwendungen zu gemeinnützigen Organisationen, welcher Art auch immer, natürlich dann auch eher mal den Rotstift ansetzen als bei ganz lebensnotwendigen Geschichten. Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass unsere Mitglieder schon auch die Notwendigkeit unserer Arbeit sehen. Also von daher bin ich da nicht ganz so pessimistisch wie andere Bereiche vielleicht.
Ich glaube, wenn Sie ein gemeinnütziger Verein sind, kann man die Gebühren für den Bundesverband der Steuerzahler, glaube ich, auch von den Steuern wieder absetzen. Ich möchte da ganz geschickt und klammheimlich von der Arbeitsmarktpolitik auch nochmal auf die Steuerpolitik, das ist ja hier im Wahlkampf auch immer wieder ein wichtiges Thema gewesen, zu sprechen kommen. Sie sitzen ja als Vertreter hier quasi der Bürger, die nachher die Rechnung des riesigen Staatsdefizites, ich glaube, es sind 1,6 Billionen werden es sein, die eben zum Schluss diese Rechnung bezahlen müssen. Glauben Sie eigentlich persönlich dran, dass nach den Wahlen die Steuern gesenkt werden?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Und auch der Bund der Steuerzahler ist nicht so blauäugig, dass wir fordern würden, dass sofort jetzt im Herbst Steuersenkungsgesetze eingeführt werden. Also so blauäugig sind wir nicht. Wir haben als Bund der Steuerzahler bereits im Jahr 2008 eine Schrift vorgelegt, in der wir unser Modell eines Einkommenssteuertarifes darstellen. Der hat verschiedene Komponenten, die wir schon seit Jahren fordern. Das ist einerseits, dass wir fordern, dass der Knick im Einkommenssteuertarif wegkommt. Das ist etwas, wo im unteren Einkommensbereich praktisch die Besteuerung mit steigendem Einkommen überproportional zunimmt. Wir fordern einen linear progressiven Einkommenssteuerbereich, der also praktisch beim Existenzminimum anfängt und dann linear sich steigert bis zu einer Obergrenze. Und wir fordern seit bereits 40 Jahren, dass der Einkommenssteuertarif auf die Räder gestellt wird. Das heißt, dass man damit der kalten Steuerprogression entgegenwirkt. Wir haben ja die Situation, dass man, wenn man in den 50er Jahren im Spitzensteuertarif war, dann war man wirklich ein reicher Mann, der ein Vielfaches des Durchschnittseinkommens verdient hat. Heutzutage gehört gar nicht viel dazu, um in den Spitzensteuersatz überhaupt reinzukommen. Und wir fordern das also praktisch mit steigendem Lohnniveau, also im Prinzip repräsentiert sich ja dadurch auch praktisch die Steigerung des Preisniveaus, dass entsprechend der Einkommenssteuertarif sich daran orientiert, dass nicht zum Schluss alle immer also praktisch in den Spitzensteuersatz reinwachsen, wenn sie mal eine Lohnsteuererhöhung
Also das Steuermodell soll im Prinzip auf Schienen mit der Inflationsrate oder was für einen Index sie denn auch nehmen, quasi dann verschoben werden, so dass man nicht automatisch dann immer mehr Steuern mit dem Lohnniveau, steigenden Lohnniveau immer mehr zahlen muss.
Wir fordern aber, dass man mittelfristig sich schon daran macht, die Bevölkerung, die Steuerzahler zu entlasten durch diese eben vorgestellten Maßnahmen. Und dadurch wird es natürlich Rückgänge bei den Steuereinnahmen geben. Wir erwarten, dass ein Teil dadurch durch positive Effekte auf die Beschäftigung ausgeglichen werden kann. Leider nicht alles. Und im Prinzip kommt man nicht drum um. Der Staat muss einfach weniger Geld ausgeben. Und da muss man ran. Das ist unsere elementare Forderung. Wir müssen runter von dem ausufernden Wachstum der Staatsausgaben.
Das finden Sie in keinem Wahlprogramm.
Das finden wir in keinem Wahlprogramm. Das mag vielleicht daran liegen, dass diejenigen, die da ein Interesse haben, gewählt zu werden, auch natürlich irgendwo ein gewisses Interesse daran haben, sich auch irgendwo zu legitimieren. Also das ist vielleicht auch ein Grundproblem, das wir überhaupt haben.
Ja, ich finde das ja ganz erschreckend. Ich habe natürlich vor der Veranstaltung mir Ihre Seiten mal angeguckt, wenn man sieht, wie die Politik das Geld auch für eigene Belange ausgibt, für Staatssekretäre, parlamentarische Staatssekretär, Fahrdienst etc. etc. Und man sagt, ein bisschen Bescheidenheit könnte ja auch ganz gut tun. Nicht? Ich weiß nicht, ob ich da so alleine bin. Also das hatte nichts mit Steuersenkung zu tun, sondern vielleicht auch so das Gefühl, wenn wir in einer Krise sind, dann muss man nicht 30 parlamentarische Staatssekretäre haben. So viel haben wir, glaube ich, jetzt zur Zeit, nicht?
Ich habe mir das vorhin auch nochmal angeschaut. Ich glaube, das war die Zahl. Aber es ist auch vielleicht so einfach zu sagen, wir brauchen irgendwie 20% weniger Minister, 20% weniger Staatssekretäre und die parlamentarischen überhaupt nicht. Das ist eine unserer Forderungen natürlich. Aber das wäre auch zu einfach. Diesen Effekt haben wir. Den haben wir ja auch vor kurzem in Berlin wieder gehabt, als gefordert wurde, wieder die Anzahl der Senatoren auszuweiten. Den Trend haben wir auch auf Bundesebene. So schleichen sich immer noch ein paar zusätzliche Posten und Pöstchen ein und da noch ein Staatssekretär mehr und da noch irgendein Versorgungsposten für einen ausrangierten Politiker. Das ist der eine Effekt. Aber ein ganz wichtiger Effekt, den ich auch sehe, ist der, es wird den Wählern versprochen, wir lassen dir dieses oder jenes staatliche Produkt angedeihen. Wenn du uns wählst, dann machen wir, dass dieses oder jenes passiert, dass du diesen Vorteil hast. Das schreiben wir in irgendein Gesetz. Und dann geht es dann darum zu sagen, so, jetzt haben wir eine Wahnsinnsverschuldung, jetzt müssten wir da eigentlich mal runterkommen, aber wenn man denn zum Beispiel so durch die Kommunen geht und da mit den Finanzverantwortlichen spricht und sagt, ne, können wir da noch ein bisschen streichen, dann kommt der natürlich auch irgendwo an seine Grenzen, weil der dann sagt, naja, okay, das ist eigentlich nicht freiwillig, das ist gesetzlich fixiert. Eigentlich muss man fast alles machen, weil alles irgendwie mehr oder weniger durch das Gesetz eine vorgeschriebene Pflichtaufgabe für die verschiedenen Ebenen im Staat ist. Mhm. Und da beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz. Da muss man auch, glaube ich, jetzt, das hatte ich eingangs auch gemeint, jetzt die Krise auch vielleicht als Chance sehen und sagen, okay, wir haben eine schwierige Situation. Und das ist jetzt, da muss man einfach handeln und das tut dann vielleicht auch mal weh. Wir können euch Bürgern also nicht mehr alles zur Verfügung stellen auf Pump, sondern irgendwann müssen wir auch mal mit den Steuereinnahmen und Abgaben zurechtkommen.
Also ich finde, Sie sehen das sehr einseitig. Also vor der Krise und so waren wir da, Finanzminister, auch auf einem guten Weg. Maastricht-Kriterien erfüllt, selbstverständlich Schuldenabbau, keine neuen Schulden aufnehmen und so. Da hat natürlich die Krise irgendwie dieser Politik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Übrigen auch hier in Berlin, da sahen wir vorher auch ganz gut aus. Auch ist es falsch zu sagen, dass die Parteien die Schulden nicht abbauen wollen. Das stimmt einfach nicht. Diese Schuldenbremse, die jetzt verabschiedet worden ist, ist sicherlich ein kleiner Schritt in die Richtung, aber zeigt ja auch, dass sie das wollen. Also, und der Beispiel ja, auch mit den Senatoren, muss ich auch sagen, das hört sich auf den ersten Augenblick so an, als ob die jetzt sich da ständig neue Jobs schaffen. In Wirklichkeit ist das so, dass die Zahl der Senatoren in Berlin festgelegt ist. Es hat sich aber gezeigt, wenn der regierende Bürgermeister gleichzeitig auch noch das Kulturressort verwaltet, dass das Spannung bringt, die schlecht für die Berliner Kultur sind und deswegen die Überlegung, wieder ein eigenes Ressort zu schaffen. Ja, da müsste man jetzt natürlich die Zahl ausweiten, um eins erhöhen. Aber das macht auch Sinn, glaube ich. Und für Berlin insgesamt auch, für die Szene überhaupt, für die Hotellerie, für den Tourismus und so. Ich denke, ist das schon wichtig, dass wir eine ordentliche Kulturpolitik haben und dass die nicht aus der Senatskanzlei gemacht wird. Also man kann das auch positiv sehen.
Kommen wir noch mal zurück auf die Steuern.
Nee, Frau Felden, ich würde ganz gerne, ich fand den Ansatz ganz interessant, natürlich darüber nachzudenken, wo kann gespart werden. Und aus Sicht der Wirtschaft ist gerade das Thema Bürokratie und Bürokratieabbau ein ganz wichtiger Bereich, wo meiner Meinung nach gespart werden kann, wo dann sowohl beim Haushalt Einsparungen entstehen können, als auch, und das ist auch ganz wichtig, bei den Unternehmen, die halt auch Zeit und Geld aufwenden müssen, um diese bürokratischen Anforderungen zu erfüllen. Da haben wir aber das gleiche Problem, was Sie eben auch ansprachen, Herr Kraus. Wir haben teilweise Gesetze, die aus der EU kommen, die auf Bundesebene, auf Länderebene, auf kommunaler Ebene Vorgaben, die entwickelt worden sind. Und hier muss man ganz genau hinschauen. Und das ist sicherlich dann in Wahlprogrammen auch wieder sehr, sehr schwierig darzustellen. Da wird dann pauschal vom Bürokratieabbau gesprochen, aber uns fehlt dann wieder das Konkrete. Also hier, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Ansatz zu schauen, wo kann eingespart werden, was kann getan werden, um sowohl die Wirtschaft als auch halt eben die Politik beziehungsweise die öffentlichen Haushalte zu entlasten.
Ich hatte eben schon mal Themen angesprochen, wie zum Beispiel Bildung. Die Bildung unserer Kinder sichert ihnen natürlich auch Arbeitsplätze in der Zukunft. Gibt es so Themen, wo Sie sagen, die sind eigentlich zu kurz gekommen, das ist eigentlich schade, dass darüber nicht mehr diskutiert wurde?
Also ich glaube, das kommt immer darauf an, wo der Politiker gerade zu Gast ist. Dann wird das entsprechende Thema auch beleuchtet, mal je nachdem, ob dann mehr Arbeitnehmervertreter da sitzen oder Arbeitgebervertreter, sage ich mal, sind die Nuancen dann auch andere, obwohl es die gleiche Partei ist. Aber es gibt natürlich Themen in diesem Wahlkampf, die sage ich mal, ja, nicht so in den Vordergrund gestellt werden. Das hat aber auch einfach was damit zu tun, dass die großen Volksparteien eigentlich immer mehr mutieren zu diesen eierlegenden Wollmilchsäulen, die also für jeden was dabei haben wollen. Und das ist eigentlich unser großes Problem. Aber ich denke schon, also gerade diese Einsparungen im Staatshaushalt, das ist ein Thema, was keiner so gerne beleuchtet hat, was auch in keinem Wahlprogramm so richtig vorkommt. Man verteilt lieber, als dass man sagt, wir müssen uns mal über Kürzungen unterhalten. Das verkauft sich ja in einem Wahlkampf auch, denke ich, denkbar schlecht, weil sie treffen die Leute.
Genau. Also Sie sagen, die Politiker reden eigentlich über alles, gerade da, wo sie sind, sprechen sie über das, was die Leute hören wollen. Das ist ja auch eine schöne Antwort. Wollen wir in die Glaskugel mal gucken? Herr Stöß,
ja,
wollen Sie in die Glaskugel gucken? Wie gehen die Bundestagswahlen aus?
Glaskugel, wir haben konstante Werte für Schwarz-Gelb, die bei 50% liegen seit approximativ 2 Jahren. Manchmal schwankt das, wenn es bei CDU etwas runtergeht, geht es bei der FDP etwas hoch. So, und jetzt müssen Sie wissen, dass man, um eine Bundesregierung im Bundestag, für eine Bundesregierung, für einen Bundeskanzler, sorry, oder für eine Kanzlerin im Bundestag nicht 50% der Zweitstimmen haben muss. Also Gerhard Schröder, Rot-Grün, ist 1998 mit, ich glaube, 46,9 oder sowas, rund 47% rangekommen. Wir nehmen an, dass die Union mehr Direktmandate, deutlich mehr Direktmandate bekommen wird als die SPD, weil die SPD jetzt in einem Konflikt mit den Linken ist und die sich da gegenseitig die Erststimmen streitig machen, sodass ich mal mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass Schwarz-Gelb jedenfalls rechnerisch im Deutschen Bundestag eine Mehrheit haben will. Ob Frau Merkel dann mit denen ein Bündnis macht, die Forderung muss man mal sehen, der FDP sind teilweise knallhart. Oder ob sie sozusagen, na, vielleicht ist das mit den Sozialdemokraten einfacher, das ist schwer zu sagen. Aber meiner Meinung nach besteht die Chance jedenfalls für Schwarz-Gelb. Und da sie in den letzten Reden immer wieder gesagt hat, selbst wenn wir eine Stimme Mehrheit für Schwarz-Gelb haben, dann mache ich das auch. Und ich glaube ihr das, ich nehme mir das auch ab. Ja, sodass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass wir Schwarz-Gelb kriegen werden.
Tatsächlich, ja. Ich habe jetzt irgendwie Berechnungen gesehen, dass Schwarz-Gelb die Mehrheit verloren hat, rein rechnerisch.
Die waren einmal auf 49 runter, aber das war auch einmal oder so. Jetzt die Forschungsgruppe Wahlen hat sie jetzt gerade wieder auf 50. Wie gesagt, sie brauchen noch nicht mal 49, sie brauchen 47%. Wahrscheinlich eben noch weniger, wenn meine These stimmt, dass sozusagen der Erststimmenvorsprung der Unionsparteien sehr groß sein wird.
Herr Schulz.
Ich stimme eigentlich dem zu. Ich glaube, dass es für Schwarz-Gelb reichen wird. Ich glaube auch, dass wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, eine große Koalition, die ja dann sehr wahrscheinlich wäre, die Legislaturperiode nicht überleben würde, weil ich der Überzeugung bin, dass es die SPD dann zerreißen würde. Das halten die aufgrund des hohen Drucks von der Linkspartei einfach nicht durch. Und insofern, ich bin auch der Überzeugung, dass wir Schwarz-Gelb kriegen würden. Und das hat ja auch den Vorteil, dass dann die Ankündigungen, die gemacht worden sind, mal in Taten umgesetzt worden sind. Und ich würde das gerne so sehen und würde sie daran gerne messen.
Herr Kraus.
Als bunter Steuerzahler sind wir natürlich qua Satzung parteipolitisch neutral. Deswegen will ich da nicht in die Glaskugel gucken. Aber Sie können sich sicher vorstellen, oder jeder, der sich mit unseren Modellen auch beschäftigt, welche Parteien uns näher liegen und welche eher nicht. Also insofern schauen wir mal, was rauskommt. So lange ist ja nicht mehr hin.
Nee, genau, das werden wir dann sehen. Nicht? Wenn die Sendung hier ausgestrahlt wird, ist es dann noch eine Woche. Ganz spannend. Frau Felden, hier ist die Glaskugel. Schauen Sie mal rein.
Wenn man tatsächlich davon ausgeht, was ich für durchaus auch wahrscheinlich halte, dass es eine schwarz-gelbe Regierung geben wird, dann denke ich, wird das aus Sicht der Wirtschaft zu weniger staatlichen Rahmenvorgaben führen. Es wird die Unternehmer eher stärken und ich glaube schon, dass das dann auch gute wirtschaftspolitische Impulse setzen wird. Und ich habe eben gesagt, ich halte das für durchaus wahrscheinlich.
Also Sie gehen auch davon aus, schwarz-gelb. Ja, bin ich erstaunt über dieses einhellige Ergebnis, da hätte ich jetzt ja auf was anderes gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, wir werden das sehen, was uns denn nachher die Wahlen bringen. Ja, ich bedanke mich bei meinen Gästen, dass sie Zeit hatten, hierher zu kommen. Das waren Birgit Felden, Professorin und Direktorin des Instituts für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Alexander Kraus, Vorsitzender des Berliner Bundes der Steuerzahler, Carsten Schulze, Geschäftsführer von Haro Reisen und Richard Stöß, Professor und Parteienforscher am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der FU Berlin. Und mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie da waren und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.